Deutschlandfunk. Das Feature.
О, не оглядывайся назад на этот лед, на эту тьму. Там жадно ждет тебя чей-то взгляд, и не можешь ты не ответить ему.
О, sieh dich vor, schau nicht zurück auf dieses Eis, in diese Finsternis. Denn nach dir giert jemandes Blick, den zu erwidern du gezwungen wärst.
Mit allem, was lebendig in dir ist. Die Tagebücher der Olga Bergholz. Feature von Anuschka Trocker und Marie Chartron.
Olga Bergholz war mir nicht wirklich ein Begriff, wobei ich mir sicher bin, dass sie auch in unserem Studium irgendwann aufgetaucht ist, als ich Vorlesungen zur sowjetischen Literatur gehört habe in Leipzig.
In erster Linie lief das unter eben Schriftstellerinnen, die sich gegen den Krieg engagieren. Also es war eine Autorin, die hauptsächlich auf den Krieg eben bezogen war und die wir auch so wahrgenommen haben.
Eigentlich wollte ich gar nicht. Bergholz war für mich uninteressant und gehörte zum Kanon, ja, zum sowjetischen Kanon.
Was interessiert uns an dieser Frau? Wer war sie? Als Steffi Memmert-Lunau in den 80er Jahren in Russland Slawistik studierte, wunderte sie sich über den Namen der Dichterin.
Dass man sich dann gefragt hat, aha, Olga, aha, das ist russisch, aber Bergholz, das ist jetzt eher deutsch oder vielleicht jüdisch oder vielleicht schwedisch. Also es gab ja da die verschiedensten Möglichkeiten, wie damals so das russische Reich zu seinen Staatsbürgern gekommen ist. Und insofern war das auf jeden Fall auch ein Name, der im Gedächtnis hängen geblieben ist, einfach auch aufgrund des Namens.
Olga Bergholz, russisch Bergholz, wurde 1910 in St. Petersburg geboren. Ihr Vater war deutschstämmig. Als sie 4 Jahre alt ist, beginnt der Erste Weltkrieg. Ihre Heimatstadt heißt jetzt Petrograd. 1924, nach dem Tod Lenins, wird Petrograd zu Leningrad. Mit 13 beginnt Olga Tagebuch zu schreiben und macht es bis zu ihrem Tod 1975.
Richtig aufgefallen ist sie mir tatsächlich, als zum ersten Mal Kapitel aus diesem Tagebuch erschienen. Und das war 1990 in einer Zeitschrift. Das war die Zeitschrift Znamia. Das war jenes Tagebuch 1949, als das alles wieder losging. Nach dem Krieg, als sie kurz gedacht hatten, alles wird besser, alles wird freier, wir haben den Krieg gewonnen, bauen jetzt tatsächlich diese kommunistische Gesellschaft auf. Und dann begannen Wiederverfolgungen und dann wurden wieder fiese Zeitungsartikel geschrieben mit viel Gift. Und dann hatten sie und ihr Mann plötzlich dieses Gefühl, weg zu müssen, sich aus der Schusslinie bringen zu müssen und fuhren auf die Datscha über eine nächtliche Straße und hatten hinter sich plötzlich Scheinwerfer und sie wussten sofort, das sind sie. Und dann war es aber doch der Mond, der sehr tief stand. Und ich dachte, na, was ist das? Das sind ja ganz andere Töne, als man sie vermutet hat von einer linientreuen Lyrikerin.
В день отъезда Юра прибежал из издательства дико взволнованный. Сказал, чтобы я уничтожила всякие черновики, кое-какие книжонки.
Und dann habe ich wirklich da reingeguckt. Das war ganz schrecklich für mich.
То есть с обыском. Кроме того, откуда-то запрашивали издательство, какие из моих книг Саянова и Прокофьева изданы.
Ich hatte sofort den Wunsch, das zu veröffentlichen und hoffte auf mehr. Und es fand sich auch dann hier und da noch ein Schnipselchen, aber nie sehr viel mehr. Dann stellte sich aber heraus, dass das einfach zu wenig Texte waren. Und wir haben ja erst heute die Situation, dass diese Tagebücher tatsächlich zu lesen sind. Das ist jetzt also 30 Jahre später, könnte man sagen, beinahe.
Der Übersetzer Andreas Tretner ist fasziniert von dieser Entdeckung und würde die Tagebücher gerne deutschen Lesern zugänglich machen. Auch für Elena Lewina, die in Berlin lebende russische Journalistin und Filmemacherin, rückte Olga Bergholz durch die Lektüre der Tagebücher in ein neues Licht.
Das war so ein bisschen wie so eine, als ob ich so eine Anti-Utopie lesen würde. Irgendwie, weil ich kannte sie wirklich, Bergholz gehört zu den Schulappells oder zu den Pionierveranstaltungen, zum Kontext natürlich, wenn man über den Zweiten Weltkrieg gesprochen hat, über die Blockade.
10. Juni 1937. Vor dem Hintergrund dessen, was ringsum geschieht, sind mein drohender Ausschluss aus der Partei, mein gebrochenes Leben eine Bagatelle, eine Folgerichtigkeit. Wie soll man als Einzelne um Vertrauen buhlen, wenn Misstrauen gegenüber allem und jedem die große Runde macht? Gamarniks Selbstmord. 150 Physiker und Geologen allein in diesem Winter verhaftet. Seit neuestem wird gegen die Militärspitze um Tuchaschewski Anklage erhoben. Und jetzt auch noch Jagoda. Leute, was ist hier los? Gut, die Bruthöhlen gehören ausgeräuchert mit Stumpf und Stiel. Und wenn es dabei auch mich erwischt, so ist es eben unvermeidlich. Auch wenn ich mich dagegen natürlich zu Wehr setzen muss, schließlich kann man doch nicht mit den Feinden in einer Ecke stehen. Dem lieben Volk wird ganz kirre von so vielen Verrätern. Und auch ich bin zumindest verdutzt. Die ganze Militärführung. Schlechter Umgang, na gut, aber schließlich haben die Leute doch auch selber einen Kopf zum Denken, sind doch nicht als Verräter geboren, haben etwas geleistet zum Ruhme des Landes. Ja gut, aber dann sind sie eben umgekippt. Äußerst schwer zu fassen, das Ganze.
Wir wussten von einer Stimme, die in den 900 Tagen der Leningrader Blockade fast täglich im Radio zu hören war und den Menschen Mut zusprach. Und von einem Vers, den fast jeder in Russland kennt, ohne unbedingt die Autorin nennen zu können.
Нижняя строка – это Ольги Бергольц. Никто не забыт и ничто не забыто.
Никто не забыт.
Никто не забыт и ничто не забыто.
Никто не забыт и ничто не забыто.
Wir sahen eine Frauenfigur auf einer Gedenktafel in der Rubinsteinstraße in Petersburg, wo die Dichterin lebte, als die Stadt noch Leningrad hieß. Wir hörten von dieser öffentlichen Persönlichkeit, die sich doch nicht ganz von der Nomenklatura vereinnahmen ließ. Olga Bergholz war glühendes Parteimitglied, Unterstützerin von Granin und Brodsky, Vertraute von Anna Achmatowa. Sie war als Dichterin öffentliche Person und Widersacherin. Lange war das Bild von Olga Bergholz zum Monument erstarrt. Sie war die Madonna der Leningrader Blockade. Die Schule Nummer 340 liegt im Süden von Petersburg. Der Unterricht ist gerade zu Ende. Im Erdgeschoss befindet sich ein kleines Olga Bergholz Museum. Es wird von der Schuldirektorin Natalia Vasileva geleitet. Gemeinsam mit unserer Dolmetscherin Juliana Kaminskaya betrachten wir Ausstellungsstücke, die der Dichterin gehörten. Bücher, ein Schreibtisch, ein Mantel und hören Aufnahmen ihrer Stimme, Radioansprachen, Gedichte.
И вот она у твоего порога, дыхание переводит и молчит. Ну день, ну два.
Когда московские орудия трижды бушевали за два дня.
На твоем пороге. Сейчас она войдет к тебе.
И так, чтоб в прошлом бы ни слова.
Ольга Бергольц. Родилась 16 мая 1910 года.
Ольга Бергольц wurde geboren am 16. Mai 1910 und gerade hier auf diesem Fleckchen Erde, nämlich in diesem Viertel. Das hieß damals Sanevskaya Zastava. Das waren Arbeiterbezirke für arme Leute damals am Anfang des 20. Jahrhunderts. Und zwei Jahre später kam zur Welt in dieser Familie noch ein Mädchen, Maria Bergholz.
Die Schwester war ja im Besitz der Rechte, ne? Und das Erste, was die Mächtigen nach dem Tode der Dichterin 1975, worum sie sich sorgten, war, da sind doch diese Tagebücher. Denn sie kannten sie, denn sie hatten sie schon einmal. Nämlich die CK hatte 1938 mehrere dieser Hefte einkassiert bei der Haussuchung, als sie in den Knast ging. Und deswegen wollten sie die jetzt sofort haben und schickten eine sogenannte Erbekommission vor. Und die kassierten diese Tagebücher bei der Schwester ein. Und die war tapfer. Die hatte schon so einiges für Olga getan und hat auch hier interveniert und hat es tatsächlich fertiggebracht, nämlich auf gerichtlichem Wege, was man sich vorstellen muss in der Sowjetunion, eine Privatperson gegen den Staat quasi und gewinnt. Und sie bekamen diese Dinger wieder. Und die sind aber dann nach ihrem Gutdünken nur so häppchenweise erschienen, weil sie andererseits auch ihre Schwester viel zu sehr liebte. Und so kann man natürlich nicht herangehen an diese Tagebücher, die ein ganzes Leben zeigen. Und so kam es, dass sie erst, könnte man so sagen, sterben musste. Und auch ihr Sohn, ich glaube 2006 war es dann möglich, dass die Witwe des Sohnes dann die Rechte übernahm, dass mit der zu reden war. Seither werden diese Tagebücher ediert. Und wir haben jetzt drei große Bände und der vierte ist im Entstehen, also die Nachkriegstagebücher, die man auch schon kennt durch Zitate, weil die Herausgeberinnen auch publizistisch arbeiten und man schon einiges lesen konnte und gespannt sein kann, weil das ist natürlich eine besonders tragische, möglicherweise sogar der tragischste Abschnitt ihres Lebens, die 30 Jahre nach dem Krieg. Die erscheinen noch und dann ist das komplett und dann ist das ein irrer großer Text.
Сегодня в школе был митинг по случаю смерти Ильича. Я читала свое стихотворение по случаю его смерти, которое сочинила 22-го. Произвела громадный фурор. Все списки.
Also sie hat begonnen mit 13. Das Erste, was sie im Tagebuch zu berichten hat, ist sozusagen ihr Umschwenken von Jesus auf Lenin. Das beginnt sehr spannend und sehr, sehr vielsagend. Also sie sozusagen einen neuen Gott. Man lernt sie da kennen als junges, romantisches, enthusiastisches, törichtes Wesen, junge Komsomolzin, und dann stirbt Lenin und sie beweint ihn. Sie kommt sich ziemlich allein vor in dieser Trauer. Das ist auch etwas, was man aus späterer Sicht nur bestaunen kann. Also das sind so viele Dinge, die man dort, die sich ganz anders zurechtruckeln. Das ist der normale Tagebucheffekt, wenn man aus der Nähe etwas erzählt bekommt, was sich noch nicht eingeordnet hat. Und das geschieht immerzu bei diesen Tagebüchern.
Mit diesen Tagebüchern plötzlich stand sie da mit ihren ganzen Gefühlen und auch nicht perfekt. Sie weiß, dass sie nicht perfekt ist. Das fand ich auch zum Beispiel nicht schlecht. Ja, ja, sie war plötzlich lebendig und ich fand es so schade, dass ich da so lange dachte, sie ist ein Denkmal.
Tatsächlich, das Jahr 1935 fehlt fast komplett und allem Anschein nach nicht, weil sie nichts aufgeschrieben hat, sondern das sind ja alles so dünne Hefte, die mit in Hand geschrieben logischerweise. Da kann auch etwas, aus welchen Gründen auch immer, einbehalten worden sein oder versehentlich liegen geblieben. Aber ansonsten gibt es eigentlich wenig größere Lücken. Es gibt immer mal so 14 Tage oder so. Es sind so die größten Zeiträume, wo einfach zu viel, ja, ne, weil man hat nur 24 Stunden und so weiter. Und später werden die Tagebücher tragischerweise dadurch dünner, dass sie einfach abdriftete. Sie war Alkoholikerin zuletzt, sie hat gesoffen und auch da kann man nicht aufschreiben. Aber im Grunde gehen die durch, von 1923 bis 1975.
Und die Musen schweigen nicht. seltsamer Name für dieses private Museum, das von Olga Prutt geleitet wird. Es ist kleiner und bescheidener als das große staatliche Blockademuseum, aber es beherbergt viele Exponate, die vom Alltag und dem kulturellen Leben während der Leningrader Blockade zeugen, in den 900 Tagen vom 8. September 1941 bis zum 27. Januar 1944. Olga Bergholz hat dem Museum einige Ausstellungsstücke überlassen, darunter Briefe und Manuskripte.
Ich bin sicher, dass sie das Tagebuch geführt hat, nicht nur für sich allein, sondern auch damit das jemand nachher liest, weil da gibt es einige Angaben, wo man denkt, sowas schreibt man für sich nicht, sondern das ist wirklich für die anderen Generationen auch.
Also ein Schatz, ne, aber vor allem auch etwas, was sie selbst gefährdet. Gerade in den 30ern. Eigentlich hat in der Zeit keiner Tagebuch geschrieben oder aber es dann doch vernichtet oder aber eben wirklich Vorsorge getroffen, dass keiner es findet, weil es konnte alles gegen einen verwendet werden.
29. November 1937. Im Beschluss der Parteigruppe zu meiner Person heißt es: Ausschluss, da politisch nicht vertrauenerweckend. Verstehe nicht, was das heißen soll. Ist das jetzt die neue Sprachregelung? Habe große Angst vor dem Rausschmiss aus der Partei. Ein kränkendes Gefühl, gewiss. Für mich und erst recht für andere. Dabei sind meine Wünsche auf ein Mindestmaß geschrumpft. In Leningrad bleiben, mit Kolja leben, schreiben, das ist die Hauptsache, und arbeiten. Sollen die Jahre dahingehen, von mir aus auch ohne die Möglichkeit zur Publikation. Ich wüsste mein Leben mit neuen, interessanten Inhalten zu füllen, anstelle von dem, was man mir genommen hat. Im Grunde bliebe es dasselbe. Ich würde weiterhin so leben, dass ich meinem Land so viel wie möglich zurückgebe, so viel wie mir erlaubt wird. Einen anderen Weg, als an seiner Seite zu gehen, gibt es für mich nicht. Vermutlich werde ich die kommenden Jahre mehr nach innen als nach außen leben müssen. Mehr anhäufen, konservieren, als abgeben. Man vertraut mir nicht, lässt mich nicht an meine Grenzen gehen. Dabei bin ich doch gut. Ein Propagandist, der seine Sache versteht. Ein qualifizierter Schreiber, Schriftsteller sollte man meinen. Einer, der etwas zu sagen hat. Der Tag wird kommen, an dem es gebraucht wird. Freilich, indessen das Gras wächst, verhungert der Gaul, wie man sagt. Aber nun erst recht. Augen auf, ohne Scheuklappen und rosa Brille, mit ruhigem Blut.
Sie wird vom Arbeitskollektiv dieser Fabrik mit den Vertretern vom Schriftstellerverband wird regelrecht verhört darüber, dass sie mit Averbach, das war ein Literaturkritiker, der auch später, glaube ich, erschossen wurde und schon verhaftet wurde. Und nicht nur er wurde verhaftet, sondern das Interesse von NKWD bestand auch darin, so viele wie möglich Gruppenprozesse zu machen. Ja? Und sie hatten eine kurze Affäre. Und für diese Affäre musste sie gerade stehen. Und dann sagen in ihrem heiligen Zorn die Arbeiter auch noch was dazu, was sie davon halten eigentlich, ja. Wie unmöglich sie sich verhält, ja, und sie ist auch noch verheiratet.
Und das hat sie so schockiert, sie hat dabei ihr Kind im Bauch verloren. Das war 37, 38 war sie wieder schwanger. Uns schien ausgestanden und dann wurde es aber richtig haarig und das hatte wiederum zu tun mit der Verhaftung eines sehr engen Freundes, der dann unter Folter tatsächlich gegen sie ausgesagt hat, aber so hysterisch und wild gegen sie ausgesagt hat, inzwischen kennt man diese Protokolle, also die sind grotesker Text, die sind absurder Text. Im konkreten Fall war das wohl so, dass sie gegen den Parteiobersten der Stadt Stanow, den berüchtigten, späterhin auch noch berüchtigten Zhdanov, ich glaube bei der 1. Mai-Demonstration, ein Attentat verüben wollten von einem defilierenden Panzer aus auf die Tribüne. Und was aber dann daran scheiterte, dass der Panzerfahrer krank war. Das steht da alles drin. Also so, als würde sich der Verhörte lustig machen über den ihn Verhörenden. Aber das wurde alles, ich will nicht sagen für bare Münze genommen, sondern es funktionierte einfach, weil es egal war. Und das waren sozusagen die Anschuldigungen, mit denen sie zu tun hatte. Paragraph 58, also Terrorismus. Und das hatte mit ihr direkt nichts zu tun, aber es zerstörte ihr Leben.
Будет весело тебе со мною, если ты со мной захочешь жить. Lustig wär's für dich an meiner Seite, falls du dich entschließt, mit mir zu gehen. Was ich sag und sing, ist sehr zum Lachen. Hier, nimm meine Hand und du wirst sehen. Vorführen will ich dich meinen Gefährten. Was bin ich auf den Moment erpicht?
Вот скажу.
Da. Schaut her, sag ich, das kann was werden, einen besseren, schöneren findest du nicht.
Was mich total überrascht hat, wie frei sie als Frau irgendwie vor mir stand plötzlich in diesen Tagebüchern. Sie konnte auch und mochte, glaube ich, auch flirten, das gefiel ihr und das beschreibt sie auch ein bisschen. Ich fand das total schön, ja, wie frei und wie lebensvoll und leidenschaftlich sie das irgendwie macht, ja, und beschreibt mit diesem Hintergrund, dass sie ein Kind verloren hat, das zweite Kind verloren hat.
Ich habe nicht gezählt, aber es liest sich wie ein halbes Dutzend Fehlgeburten und irrerweise hat sich offenbar ihr Körper etwas gemerkt und immer in dem Moment, wo man ihr das erste Mal das Kind sozusagen aus dem Bauch getrieben hat, nämlich im sechsten Monat, geschah das wieder. Und das hat sie völlig zermürbt und völlig zerstört. Und das war also eines der tragischsten Umstände ihres Lebens, dass sie nie wieder ein Kind hatte und dass sie auch diese Schuld gegenüber ihren geborenen Kindern empfand.
Ja, und trotzdem ist da so viel Leben. Das war für mich so, als ob sie so aus diesem Granit, keiner ist vergessen, nichts ist vergessen, als ob da diese Granitteile sind einfach abgefallen. Ja? Und plötzlich stand sie da vor mir, diese lebendige Frau. Das fand ich wirklich sehr, sehr berührend. Ja?
Und dieses Tagebuch war vieles. Ja? Sie war natürlich eine Autorin mit einem hohen schriftstellerischen Ethos, den sie aber im Schriftstellerischen nur mehr oder weniger einlösen konnte. Und das, was sie dort nicht vermochte, konnte sie doch immerhin im Tagebuch machen. Und dazu kam tatsächlich, und das eben in der Frühzeit noch mehr, dass dieses Tagebuch auch, ich habe so den Eindruck, so ein bisschen wie ein innerer Beichtstuhl war. Dass sie sich selbst Absolution erteilen musste für das, was sie tat. Nämlich dort, wo sie sich nicht mehr sicher war, was sie tat. Denn sie war lange Zeit eine Aktivistin und an den Fäden des Kreml, sage ich jetzt mal so ein bisschen lässig, und wusste das ja auch und wollte das. Und das war ja alles ein Prozess, dass sie merkte, etwas stimmt nicht, etwas geht schief, etwas entspricht nicht dem, was gepredigt wird, unter anderem von mir selber. Also dieser innere Zwiespalt, der dann irgendwann extrem wurde und zu einer gewissen Schizophrenie führte, der ist ja nicht von heute auf morgen entstanden. Und da war lange Zeit, so habe ich den Eindruck beim Lesen, das Tagebuch, also in den 20ern und 30ern vor allem, eben die Instanz, wo sie es auch mit sich selber klärte und sich auch selbst beschwichtigte.
14. Dezember 1939. Heute vor einem Jahr bin ich verhaftet worden. Das Gefängnisgefühl ist heute, 5 Monate nach der Entlassung, stechender präsent als in der Zeit kurz danach. Gefühl im umfassenden Sinne. Nicht nur, dass ich den schweren Geruch des Korridors im großen Haus noch in der Nase habe, Fischfeuchte und Zwiebel, das Hallen der Schritte auf der Treppe im Ohr, auch dieses Gemisch aus Angst, interessiertem Neben sich stehen, wieder natürlicher Ruhe, Ergebenheit und Ausweglosigkeit, mit dem man zu den Verhören ging. Gut, mehr davon nicht. Irgendwann schreibe ich das alles nochmal auf.
Oder besser nicht. Was, wenn sie mich noch in die Klinik einweisen? Ich muss arbeiten. Und dennoch, wozu in aller Welt haben sie mich dieser Qual ausgeliefert? Wozu diese wüsten, delirierenden Nächte? Sie haben mir die Seele aus dem Leib gerissen, mit ihren stinkenden Griffeln darin herumgewühlt, hineingespuckt und geschissen, um sie anschließend zurückzustopfen und zu sagen, geh, leb weiter. Werde ich das? Bin mir nicht sicher.
Ну, надо сказать, что Кольке Бергольц это имеет косвенное отношение, потому как до своего ареста она действительно верила, что там враги народа, что просто так у нас не сажают.
Sie persönlich hat zumindest vor ihrer eigenen Verhaftung schon durchaus geglaubt, dass im Sowjetland kein Mensch einfach so ohne Grund ins Gefängnis oder zu Zwangsarbeiten geschickt werden kann. Das heißt, sie hat wirklich geglaubt, das waren Volksfeinde.
Das war übrigens für viele Kommunisten damals dieses Gefühl, das kann nicht sein. Meine Partei, unsere Partei kann das nicht machen. Das sind die Faschisten, ja? Und als der Krieg ausbrach, endlich ist der richtige Feind da. Endlich kann ich wirklich da nicht irgendwie der Kommissar Ivanov, der eigentlich Kommunist ist und schlägt mir die Zähne aus und ich kann das nicht zusammenbringen, aber endlich kommt Hitler. Und dieses Hassgefühl, ich glaube, das ist auch was Befreiendes in diesem komplizierten und komplexen Geschichte, die mit Repressalien verbunden war.
Nachdem sie aus der Haft kam, ist sie sofort in die Partei eingetreten. Einfach natürlich nicht, weil sie irgendwie jetzt ihr Glaube zugenommen hätte, sondern einfach das Gefühl hat, das darf nie wieder passieren und sie muss sofort wieder in diese alten Strukturen zurück. Sie darf nicht Staatsfeind sein, sie muss auf der anderen Seite sein. Und sie war aber eigentlich zerstört und zu Tode gekränkt und wusste nicht ein noch aus und wusste nicht, wer sie war. Und hatte ganz bohrende Fragen und das Tagebuch ist voll davon. Und dann begann dieser Krieg. Und plötzlich waren diese Fragen nicht mehr entscheidend und nicht mehr wichtig. Waren sozusagen von der Tagesordnung genommen, es standen andere. Und es gab diesen für sie wunderbaren Umstand, dass sie, ich glaube, durch eine Vermittlung des Schriftstellerverbandes, in dem sie auch wieder aufgenommen war, da war sie auch rausgeflogen, diesen Job, sag ich mal, beim Радиокомитете bekam.
Первые дни Великой Отечественной войны, если точнее, 23 июня 1941 года, Ольга Бергольц обращается в Ленинградское отделение писателей, не знаю, насколько это будет им понятно, в Ленинградское отделение писателей с просьбой, чем бы она могла быть полезна ее стране.
Am 23. Juni 1941 wandte sich Olga Bergolz persönlich an die Leningrader Schriftstellerabteilung mit der Frage, wie kann sie nützlich sein ihrer Heimat.
Но уже в августе 1941 года она начинает читать свои стихи на радио.
Und schon im August 1941 hat sie begonnen, ihre Gedichte im Radio vorzutragen.
Ольга Бергольц, вот там, где мы подвале. Были в маленьком комитете, подвале, в маленьком кабинете, она там читала?
И да, читала, конечно.
Dazu muss man eben dieses Radiosystem kennen, dass das auch wahnsinnig viel Lautsprecher im Freien hingen und dann aber eben auch diese sogenannten Tarelki, diese Lautsprecher mit einem Sender dahinter in Stuben hineingelegt wurden, in die Gemeinschaftsküchen und so weiter. Und das natürlich auch aus Luftschutzgründen, aber natürlich auch für diese, ja, sag ich, literarische Arbeit mit der Bevölkerung. Das ist, diese Sprache wurde ja weiter gepflegt natürlich und sie fand tatsächlich diesen Ton. Und konnte es am Anfang selbst nicht glauben. Das kann man lesen. Sie war offenbar die Stimme, die sich den Leuten am besten vermittelt hat und wie es sich dann herausstellte, auf die man wartete. Ja, da gibt es viele Quellen, dass Leute sie gehört haben und in ihrer Wohnung lagen und hungerten und zu schwach waren und es zu kalt war, um hinauszugehen. Und das war, sie war sozusagen die Verbindung zur Außenwelt. Und das ist natürlich eine unglaublich, ja, auch eine unglaublich privilegierte und verantwortungsvolle Rolle. Und es war für sie wie geschaffen, in dieses Leben wieder hineinzufinden.
In ihrem Museum liest uns Olga Prut eine Passage aus dem Tagebuch vor.
Навряд ли удастся выехать отсюда. Значит, надо держаться, работать, поддерживать Кольку. А он одержим идеей вылета, его мучит голод. Он страшно тяжело переносит холодину и тьму в жилье. Там же так же нельзя жить. Да, надо жить, пока я таскаю ноги. Надо жить. Ведь хорошо и то, что с 5 декабря немец нас не бомбит, а только обстреливает.
Hier herauszukommen dürfte kaum gelingen. Also gilt es auszuhalten, zu arbeiten, Kolla beizustehen. Er ist von der Idee hinauszufliegen ganz besessen. Ihn quält der Hunger. Kälte und Finsternis in der Wohnung setzen ihm zu. Und dort ist es ja auch nicht zum Aushalten. Ja, leben, solange die Füße einen tragen. Dass die Leute auf der Straße einfach umfallen, ist jetzt Tagesgespräch. So wie noch im Oktober, November die Bomben. Und es ist ja auch schrecklich. Werde ich es tatsächlich mit ansehen müssen, wie Kolja den Hungertod stirbt? Werde ich selbst dem Tod ins Auge sehen? Nein, da sind Bomben und Artillerie doch 100-mal besser. Schluss damit. Ich lasse nicht zu, dass der Hunger mich unterkriegt. Gerade sitze ich im Radio, habe noch eine Weihnachts-Sondersendung zu schreiben und für Julka eine Satire zum neuen Jahr. Möglichst heiter. Aber wie soll das gehen, wenn Leningrad am Verhungern ist? Meine Darja Vlasjevna ist gut. Es wäre genau das Richtige. Aber die Bürokraten aus dem Smolny lassen es mich nicht vorlesen. Bald wird es besser, heißt es. Oh, hoffentlich sehr bald, solange noch ein Funken Leben in einem ist. Ach, wenn ich morgen nur die Brotkarten bekäme und 100 Gramm Butter dazu. Einstweilen schreibe ich.
Auch was ihre Gedichte betrifft, war natürlich zu bemerken, dass die auch sich erdeten, ja, und dass dieser hohe Ton, den sie mitunter wählte, dann auch gefüllt war mit Erleben. Und dann funktionierten auch die Gedichte, ja, die vorher wirklich nur Verlautbarung oder sozusagen durch den Lautsprecher, ne, so Lautsprechergedichte waren oder zu großen Teilen waren. Die waren nicht ohne Propaganda, weil der propagandistische Zweck der Gedichte war das Überleben. Und das war ein sehr realer propagandistischer Zweck.
Товарищи, я прочту новые свои стихи, второе письмо на Каму. Вот я снова пишу на далекую Каму. Ставлю дату 20 декабря. Как я счастлива, что горячо и упрямо штемпеля Ленинграда на конверте горят. Штемпеля Ленинграда. Это надо понять. Все защитники города понимают меня.
Абсолютно человек, оставшийся в этом городе для того, чтобы разделить его судьбу. У нее была возможность, ну хотя это вопрос... Но могла бы, захотела бы, могла бы уехать.
Das ist die Stimme eines Menschen, der in einer schrecklichen Situation geblieben ist. Er ist dort geblieben, auch mit seinem Willen, um das Schicksal der anderen Leningrader zu teilen. Es ist fraglich, ob sie wirklich das ändern konnte oder nicht. Aber wenn sie sich wirklich in den Kopf gesetzt hätte, evakuiert zu werden, wäre es ihr sicher gelungen. Das hat sie nicht gemacht.
Im Anna Akhmatova Museum treffen wir die Verlegerin Natalia Sokolowskaja. Natalia hat schon in den 90er Jahren eine kommentierte Ausgabe mit Tagebuchauszügen von Olga Bergholz veröffentlicht.
Более того, когда она оказалась после смерти мужа в Москве, в командировку ее отправили на 2 месяца буквально, чтобы, ну, она в себя пришла, она очень плоха уже была.
Als sie in Moskau kurze Zeit war, zwei Monate, wo sie nach dem Tod ihres Mannes im März und April in Moskau war, sie war damals sehr schwach und die Dystrophie war schon im Gange.
Ленинград в декабре. Ленинград в декабре.
Und dann war sie in Moskau und wollte sagen, was los ist. Darum ging es auch. Und keiner hörte ihr zu. Und sie durfte ihr großes Blockadepoem nicht übers Radio lesen. Und sie wollte Lebensmittellieferungen, dass endlich noch mehr Lebensmittel in die Stadt kamen. Und dann hieß es, Zhdanov hat gesagt, den Leningradern geht es gut. Brauchen nichts. Also das war krass. Und sie merkte, es ging darum, Heroismus zu verbreiten und Siegeswillen zu verbreiten. Und da war eine sterbende Stadt, real sterbende Stadt, etwas, was man zu verschweigen hatte. Und wenn man von dort kam und kam nach Moskau, wo das Leben noch mehr oder weniger funktionierte, ja, also was die nicht besetzt war, und kam von dort, also sie war so schockiert und sie wollte sofort zurück und nutzte die erste Gelegenheit und ging wieder da rein.
Она пишет оттуда назад в Ленинград. Там воздух свободы, здесь ложь в Москве и не дают говорить правду о блокаде.
Die Luft der Freiheit ist dort in Leningrad und nicht hier in Moskau. Hier in Moskau erlaubt man mir keine Wahrheit zu sagen. Nicht einmal über Leningrad darf man die Wahrheit sagen. Man darf das Wort Hunger zum Beispiel nicht erwähnen. Das war ein Zitat aus dem Tagebuch von Olga Bergholz. Классный текст, чё ж не запомнить.
Man würde sich eigentlich vielleicht gar nicht für sie interessieren, wenn diese Blockadezeit nicht gewesen wäre. Das ist das Verrückte. Heute ist das, sie ist eine Person der Zeitgeschichte und mit diesem Tagebuchwerk unendlich spannend und interessant und aufschlussreich. Aber man kannte sie und man ehrte sie und eigentlich alle, welcher Weltanschauung auch immer, respektierte sie für diese relativ kurze, aber unendlich lang erscheinende Zeit der Blockade, in der sie sozusagen die Stimme Leningrads war.
Ленинградская блокада, ленинградская оборона и победа для нас, ее участников, женщин, солдат, поэтов, совсем не прошлое и не просто воспоминания, хотя бы и драгоценные.
Весь дневник блокадный Ольги Бергольц пронизан мыслью.
Das ganze Tagebuch von Olga Bergholz ist durchstochen durch einen Gedanken.
Вот победим Гитлера.
Wenn wir Hitler besiegen.
А потом у себя все изменим. Они надеялись на это все.
Dann verändern wir auch bei uns zu Hause in unserem Regime einfach alles.
Но сразу после войны начали затыкать глотки и блокадникам, и этой памяти, и музей в 49-м. Пал первый жертв, ничего. Первое, что сделал Сталин, это заткнул поколение, которое чувствовало себя победителем.
Und das erste, was passiert ist nach dem Krieg, man hat diese Stimmen, diese Reden blockiert und man hat das Museum 49 zerschmettert, das Blockademuseum. Das waren die ersten Taten von Stalin und Stalinisten.
Сейчас я считаю, и не только я одна, что политика направлена на то, чтобы люди не помнили
о трагедии, die in Russland jetzt agieren,
а помнили только о том,
wollen gar kein wirkliches Gedächtnis pflegen. Sie bilden aus diesen Opfern, aus diesen Leningradern, so ein Bild der richtigen sakrale Opferlegung sozusagen.
Не дай Бог, чтобы это когда-нибудь случилось.
Wenn ich die ganze Auseinandersetzung so verfolge mit Totalitarismus oder mir selber die Gedanken mache, dann weiß ich eigentlich auch quasi physisch, wirklich körperlich, ich habe dieses Gefühl in mir immer noch. Und das ist das, das fand ich im Nachhinein das Schrecklichste, dass, wie toll es ist, zusammen zu marschieren, ja, und zu singen. Das war schon toll, muss ich sagen. Thank you.
allem, was lebendig in dir ist, was schrecklich und schön macht dieses Leben. Mit Flamme, Blut, Stahl, Schwertern, Wortes List. Halt auf den Feind, lass Fersengeld ihm geben.
Was ich schon gespürt habe, immer, und ich glaube nicht nur ich, dass die Gedichte über Leningrad, über Blockade, über den Krieg auf jeden Fall vom Herzen kamen. Ich finde, dass man spürte auch, dass es ein bisschen überschwappte über das vorgegebene Maß an Emotionen, ja, an Emotionalität. Das war zu viel.
Da gibt es eben auch so viele falsche Töne. Oder die Achmatowa hat, glaube ich, das mal formuliert, nicht vor ihr, was sie von ihren Gedichten hält. Sie sagte, nicht immer schafft sie es, das ist jetzt sinngemäß, nicht immer schafft sie es, das Leben zur Kunst zu machen. Und dann stimmt das ganze Gedicht nicht. Das schafft auch sonst nicht jeder unter normaleren Umständen. Aber bei ihr war es eben sozusagen, sie musste sich auch gegen diese angelernte Sprache, die angeblich im Namen des Volkes gesprochen wurde und für das Volk erfunden war, sie musste sozusagen auch sich ihrer bedienen. Und das gelang tatsächlich nur, wenn es wie in diesen existenziellen Fällen zu füllen war mit großen, tiefen, schicksalshaften Erleben. Und das gelang mehr oder weniger.
По ней можно изучать вот это schizophrenische состояние, в котором жил советский человек.
Und dann muss man auch mit einbeziehen die Vorstellungen vom Doppelleben. Doppelleben, das Bergolz geführt hat, wie alle sowjetischen Leute. Das ist sogar nicht doppelt. Doppel ist zu wenig gesagt. Es gibt diese schizophrene Teilung der Persönlichkeit. Da muss man sich vorstellen, man denkt das eine, etwas anderes schreibt man in einem Brief, etwas noch anderes schreibt man in einem Tagebuch und etwas noch anderes schreibt man in einem Gedicht. Und das ist so wie palimpsestartige Überlappungen. Und das muss man auch alles mit involvieren, wenn man über Bergolz redet.
Okay. Была репрессирована. Была сталинская премия за поэму «Первороссийск». 1951. Трагедия, расстрелянной, сожженной, затопленной, но все же вечно живой коммуны Первороссийск. Сюжет.
Sie hat dann zum Beispiel eben ein Poem geschrieben über eine Arbeiterkommune, die also so aus Leningrader Arbeitern, die dann nach Sibirien gegangen sind und eine Kommune, Urkommune gegründet haben. Первороссийск heißt es. Das ist eher schrecklich. Und dafür kriegt sie den Stalinpreis. Genau, das war dann der richtige Text. Und er hat sie nicht glücklich gemacht.
В начале 52-го, зимой и весной, дважды Волгодон. Безысходная жуткая каторга, именуемая великой стройкой коммунизма. Сталинской стройкой. Anfang 52 zweimal am Волгодон-канал gewesen. Это коммунизм. Trostlose, brutale Zwangsarbeit, die sich Großbaustelle des Kommunismus, Stalins Bauwerk, nennt. Das soll Kommunismus sein? Gut, die Leute errichten einen Bau von ägyptischen Ausmaßen, geben der Erde stellenweise ein neues Gesicht, erfreuen sich am Werk ihrer Hände, doch es ist eine Freude in Ketten. Die schlimmste Form von Zwangsarbeit ist die, die sich als glückliches Leben, als Kommunismus ausgibt, mit Lügen bemäntelt. Und ich soll an dieser Bemäntelung mittun, sie preisen. Ich tue es und versuche mir mit allen Mitteln einzureden, dass ich dabei das eine oder andere gerade Rücken einordnen kann und glaube es selber nicht.
Sie wurde rehabilitiert und sie wurde nicht erschossen und sie kam nicht im Lager um. Eigentlich hatte sie super Glück, ja. Sie zählte eigentlich zu den Offiziellen, ja. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, das war auch für sie sehr schmerzhaft.
diese Mischung aus einer Unperson, also die in einem körperlichen Verfall war, die sich selbst ruinierte durch exzessives Trinken, das war auch ein Rückzug. Also das war schon, hatte schon sehr bewusste Anteile. Und ich glaube, dass es auch zu einer gewissen Narrenfreiheit führte. Es gibt diese berühmte Episode, dass sie beim KGB eine Lesung hatte. Und dann so, als sie unten, also im Mantel hereinkam, jetzt, bevor ich hier mir den Mantel ausziehe, will ich erst mal sehen, wo ihr jetzt foltert. Das war so der Satz, den sie ins Foyer hineinrief. Und sie, auf diesem Level bewegte sie sich. Ja, und man hatte Angst vor ihr, aus diesen Gründen. Und konnte sie aber als Inbegriff dieser heiligen Blockadeerinnerung, als Leningrader Madonna und wie was immer man über sie gesagt hatte, nicht abservieren. Das war auch klar.
Говорит Ленинградское радио. Говорит Ленинградское радио.
Ленинградский, милые друзья, товарищи по оружию и всем тяготам фронтовой жизни. Блокада ворвана. Поздравляем вас, дорогие. Это еще не окончательная победа, но радостное ее предвестие. Мы соединились со всей страной. Мы вздохнем теперь полной грудью и как никогда уверены, что недалека теперь окончательная победа над фашизмом. Говорит Ленинград, блокада прорвана.
Ja, sie hat Grausames erlebt und auch ausgetrocknet, ja, so wie jemand, der nicht weinen kann. Wie sie zum Beispiel geschrieben hat, ich hab so geträumt davon, wenn ich aus diesem NKWD-Knast komme und Kola sehe, diesen Nikolai Molchanow, ihren Geliebten, und meine Familie, dass ich weinen kann, aber ich konnte es nicht. Ich konnte nicht weinen. Und so sitzt sie da. Ja? Ein Mensch, der nicht kaputt gemacht wurde, aber ihr Leben wurde kaputt gemacht. Und das spürt man schon sehr.
Ich war auch sehr verwundert darüber, dass wir uns nicht die Fragen gestellt haben, was ist eigentlich mit all den Menschen geworden, die also als der Etalon des Sowjetmenschen eigentlich betrachtet wurden, die also eine kurze Zeit in diesem Rahmen funktioniert haben, aber dann natürlich auch zum Teil sehr tragische und erschütternde Schicksale gehabt haben. Und natürlich ist das mit einer der spannendsten Fragen, wie ist es den Menschen dann ergangen, nachdem sie einmal so eine gewisse Funktion in der Literatur des Staates ausgeübt haben und was ist dann einfach mit ihnen geschehen? Und die Fragen haben wir uns damals eben einfach nicht gestellt, leider.
In Ulyanovsk, der Geburtsstadt Lenins an der Wolga, erinnert sich die Regisseurin Svetlana Wedernikova an einen Tag im Jahre 1969, an dem sie die von ihr verehrte Dichterin persönlich aufsuchte. Olga Ritschtscheva übersetzt für uns das Gespräch.
Так случилось, что до этого я работала совсем в другой, не в культуре, а в журналистике.
Ich habe nicht im Bereich Kultur zuerst vorher gearbeitet, sondern als Journalistin, ja, in der Stadtzeitung in Wertka.
И мне поручили вести поэтический клуб в редакции.
Und ich habe einen Auftrag in der Redaktion bekommen, den Club der Liebhaber der Poesie zu leiten.
И такая сильная поэтесса была или поэт, как хотите называйте.
Wir hatten eine Dichterin in der Redaktion.
Поскольку я еду в Питер, в Ленинград, она мне дала тетрадочку своих стихов и сказала.
Und als ich nach Leningrad fuhr, ja, hat sie mir ein Heft mit den eigenen Gedichten gegeben.
Там живет Ольга Бергольц. Передайте ей эти стихи, вдруг ей понравится. То есть человеку хотелось.
Und hat mir gesagt, in Leningrad wohnt Olga Bergolz. Übergib ihr dieses Heft mit meinen Gedichten.
Познакомить мир с собою.
Я такая наивная.
Ich war so naiv.
Из Вятки.
Aus Wятка.
Взяла тетрадочку.
Habe dieses Heft mitgenommen.
Нашла дом, где живет Ольга Бергольц.
Habe das Haus gefunden, wo Olga Bergholz wohnte.
И как руководитель поэтического клуба не просто так.
Als Leiterin des poetischen Clubs, also nicht eine einfache Frau oder einfaches Mädchen.
Поднялась по лестнице.
Ich bin die Treppe hinaufgestiegen.
Позвонила.
Hab geklingelt.
Долгое время была полная тишина.
Niemand machte die Tür auf, es war stille.
Я подумала, что там просто никого нет, но бывает.
Ich habe gedacht, dass niemand zu Hause ist, es kommt vor.
Открылась очень резко дверь. Вот
plötzlich,
я бы просила заметить. Очень резко открылась дверь.
Ging die Tür auf.
Появилась, und ну, по пояс.
Es ist in der Tür eine Frau erschienen.
Женщина. Внимательно посмотрела на меня.
Hat mich so aufmerksam angesehen.
Потом не поняла, кто я. Это почувствовала я.
Sie hat nicht verstanden, wer ich bin. Ich habe das gefühlt.
Я только открыла рот, сказав, что я руководитель поэтического клуба из Вятки. Вот я очень рада вас видеть, великая Ольга Бергольц. Как появилась... Из-под руки еще одна более пожилая женщина, и Ольга Бергольц исчезла. Ее туда ввели в квартиру.
Ich hatte das Gefühl, dass Olga Bergholz mich verstanden hatte, wer ich bin. Und als ich den Mund aufgemacht hatte, so erschien eine ältere Frau und Olga Bergholz verschwand.
Что меня пригласят сейчас в квартиру.
Ich habe gedacht, dass ich jetzt in die Wohnung eingeladen werde.
Но эта пожилая женщина сказала, нет-нет, идите с Богом.
Die ältere Frau hat gesagt, nein-nein, gehen Sie.
Ну, я женщина, девушка из Вятки, я подумала, ничего себе. И дверь закрыла.
Und die Tür ging zu.
Der Vers... der vielleicht der berühmteste von ihr ist oder der, mit dem man sie identifiziert. Никто не забудет и ничто не забудет. Also vergessen ist keiner, vergessen ist nichts. Und das ist aus einem Gedicht, das sie geschrieben hat bei der Einweihung dieses Friedhofsmemorials. Also da, wo real vermutlich sehr viele der Toten dann tatsächlich ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Also und natürlich auch mit einer offiziellen Architektur. Und es hat ja auch einen Anspruch, und der durchaus nicht ohne weiteres eingelöst war. Ne? Das ist diese Unbedingtheit, die nichts und niemand. Ja? Also das legt den Akzent auf die Unteilbarkeit der Erinnerungen. Und das legt ja den Finger in die Wunde. Es schließt aus, dass man Geschichte tendenziös betrachtet und umschreibt und mythologisiert. Ne? Aber das sagt sich so leicht und in einem dichtet sich so leicht in einem Gedicht. Und das Verrückte ist, dass man tatsächlich erst mit der Einsicht in diese Tagebücher diesen Satz für Leben und Werk der Bergholz als plausibel ansehen kann und als angemessen ansehen kann. Also sie erfüllt diesen Satz, indem sie diese Tagebücher geschrieben hat. Postfaktum.
Mit allem, was lebendig in dir ist. Die Tagebücher der Olga Bergholz. Sie hörten ein Feature von Anuschka Trocker und Marie Chaton. Es sprachen Margarita Breitkreiz und Anuschka Trocker. Ton und Technik Jean Schimczak und die Autorinnen. Regie Anuschka Trocker. Übersetzungen Andreas Tretner. Redaktion Ulrike Bajor. Die Recherchen wurden vom Grenzgängerstipendium der Robert-Bosch-Stiftung unterstützt. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2020.